Na, lieber Alfred. Das war wieder zwei Wochen her.
Ja.
Toll.
Lieber Gregor Kobel.
Sehen wir uns diesen Trottel einmal genauer an. Das ist wirklich... Mein Gott, mein Gott, mein Gott.
Gehen wir einfach direkt rein und sagen, wir haben diesmal, also zumindest von Mike weiß ich es nicht, aber Micky und ich lagen diesmal so dermaßen richtig mit unserer Experteneinschätzung. Also es wurde an mich herangetragen. Du hast ja wohl in Apokalypse und Filterkaffee gesagt, nach den ersten 20 Minuten ist das Ding gelaufen.
Mhm.
Und ich habe unter Zeugen, unter anderem unser Freund Marco Seifert, gesagt, es steht nach 18 Minuten 2-0 für den FC Bayern München. Und es war, glaube ich, 17 Minuten und, weiß nicht, 30, 32 Sekunden, das Tor von Thomas Müller.
Jetzt muss man allerdings der Fairness halber dazu sagen, eine Prognose bezüglich des Spiels Borussia Dortmund zu Gast beim FC Bayern, bei der man sich zu Dingen hinreißen lässt, wie es steht nach 18 Minuten 2-0. Das ist natürlich in etwa so kühn, als wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, keine Ahnung, wenn Til Schweiger auf Mallorca ist und die Sonne scheint, dann ist er wahrscheinlich mittags leicht angetüdert. Ist jetzt auch, sagen wir mal, das ist faktisch richtig und das ist jetzt ja immer auch noch eine Prognose, aber es ist jetzt nicht so wahnsinnig gewagt. Man ahnt, wie die Geschichte ausgeht, wenn du da so wenn du ins Esszimmer so eine Flasche Wein stellst und sagst, Till, pass da mal drauf auf, ich bin heute Nachmittag wieder zurück, aber gehst mir da nicht bei. Nee, kein Problem. Ja, und dann kennst du den Rest ja, ne? Naja, schön war's.
So einfach ist das Leben, oder?
So einfach ist das Leben. War eine herrliche Zeit da in der Allianz Arena, muss ich wirklich sagen.
Also können wir mal bitte feststellen, dass du da auf keinen Fall mehr hingehst, wenn Borussia Dortmund spielt. Ich glaube, 4-0 war das letzte Spiel, jetzt 4-2.
Es war immer totale Scheiße, wann immer ich da war, egal.
Du hast jetzt Stadionverbot.
Egal, ob ich als Fan von Borussia Dortmund da hingegangen bin oder als Fan, als beobachtende Person im Rahmen eines DFB-Spiels. Es war garantiert immer totale Scheiße. Aber dafür natürlich, das muss ich sagen, die Fans, die Atmosphäre und das Leichtbier, das dort ausgeschenkt wird, das hat mich natürlich entsprechend aufgepeitscht. Das war klasse.
Aber man muss ja auch sagen, dass du da als kopfnickender Goldfasan auftauchst, als Edelfan von Borussia Dortmund. Und dann hast du... Ich möchte es für alle nochmal an dieser Stelle festhalten, die es nicht gesehen haben bei Instagram.
Ja.
Dann hast du einen blauen Rollkragenpullover an.
Hellblau.
Im 60er Blau
bin ich eingegangen. Ja, natürlich, klar.
Na gut, also ich habe aus dem BVB-Fanlager so viel Wut.
Ja.
So viel Wut abbekommen.
Ja.
Für deinen, deinen.
Völlig
hellblauen
Rollkragenpullover. Ja, weil die ganzen Deppen natürlich wieder mal, ne, Fundamentalisten, wie sie sind, natürlich komplett ausgeflippt sind. Es tut mir einfach leid, aber rein modisch ist halt einfach gelb eine Scheißfarbe. Das sieht so nix aus, es tut mir wirklich leid. Also habe ich gesagt, dann nehme ich das in einem schönen 60er hellblau, das sieht immer gut aus. Ne? Aber dann haben die natürlich alle wieder nicht geschnallt, weil die ganzen, ach komm ey, ne? So, ich will mich auch nicht aufregen.
Mike, wo hast du denn den Klatschiko geguckt?
Den Klatschiko habe ich bei unserem gemeinsamen Freund Markus Heidemanns geguckt und hab's gehasst. Also,
muss man jede Sekunde davon gehasst.
Ich habe die ersten 13 Minuten gemocht und dann habe ich's gehasst.
Weißt du, was das Geile daran ist? Ich saß ja mit meinem Kumpel Fidi Oetker im Stadion und während wir beide uns noch einig waren, dass der BVB in der Anfangsphase gut aufgetreten ist, druckvoll. Und schon während ich das lobte, dachte ich so auf so einer zweiten Rille, halt, Moment mal, das habe ich mich doch schon häufiger sagen hören. Dass immer wenn ich so etwas gesagt habe, dann ist doch und in dem Moment, Kobel, der Trottel. Und dann war es auch schon vorbei.
Einen der schönsten Tweets hat übrigens Martin Schneider, seines Zeichens Journalist bei der Süddeutschen Zeitung, glaube ich, im Sportressort, abgesetzt, der um 19.40 Uhr geschrieben hat. Das Spiel hat jetzt endgültig den Vibe einer Ballonfahrt, an der zu Beginn ein Heiratsantrag abgelehnt wurde.
Toll.
Und jetzt müssen alle warten, bis man wieder landen kann.
Ja, das war, das ist ein wunderschönes Bild. Das kann man wirklich nur loben.
Und,
ja,
und dann schrieb natürlich ein Klugscheißer drunter, dieses Bild ist viel, 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 viel zu präzise. Gibt es da eine wahre Geschichte dahinter?
Ja, ja. Ja, also dieses Ballonfahrer-Gleichen, das kenne ich aus einem anderen Kontext, aber das ist natürlich toll, das trifft es total. Also Gregor Kobel, ich sag mal so, also ungelenker hat ein Torhüter seine Beine nur benutzt das letzte Mal, als Manuel Neuer im Skiurlaub war. Also das war alles insgesamt wirklich nicht sehr schön. Und als dieses Luftloch da habe ich noch doof geguckt. Also ab Minute 20 habe ich wirklich nur noch gelacht. Ja, wirklich gelacht. Wann immer, saß ich da wie Larry David am Ende einer jeden Folge von Curb und habe einfach nur noch gelacht. Also ich habe wirklich, weil das einfach so grotesk ist, weil es ja immer wieder gleich läuft. Und du denkst, das ist nicht zu fassen. Aber es gab wirklich, wirklich zwei schöne Begebenheiten während meines Besuchs im Stadion. Das erste war, und das wird speziell Lukas als aktiver Fußballer kennen, denn ich hatte wirklich tolle Plätze. Wir saßen ganz vorne in Reihe 2 auf Höhe der Mittellinie. Ich konnte Tuchels frischen Atem quasi riechen. Also der hat immer da ganz garantiert zwei der härtesten Fishermans immer drin. Das habe ich gerochen. Ich konnte den Rasen riechen, den Geruch von Rasen. Und das ist natürlich gerade jetzt im Frühling, der noch nicht so richtig einer sein möchte, echt ein olfaktorisches Erlebnis, was sich unglaublich gut anfühlt. Lukas, du wolltest etwas ergänzen.
Ich wollte sagen, was du bei dem Ergebnis natürlich gerochen hast von Tuchel, ist Rasierwasser.
Ja, natürlich, selbstverständlich. Und zunächst möchte ich mich noch bei meinem Kumpel Veit vom Bachmeier Weissach bedanken. Der hatte mir nämlich diese Tickets relativ kurzfristig organisiert. Das ist immer gut, wenn man Leute kennt, die sagen, pass auf, da meldest du dich mal, dann geht das. Das war sehr schön. Und das Zweite, was mir wirklich sehr, sehr, sehr gut gefallen hat, das war die Einigkeit, also in den Farben getrennt, in der Sache vereint, als nämlich die Bayern-Kurve und die Dortmund-Kurve wechselweise immer Scheiß DFB, Scheiß DFB, Scheiß DFB, Scheiß. Da war man sich einig und das hat mir gut gefallen, dieses einende Gefühl, ja, ihr seid die Vollidioten, die Totalversager aus Dortmund, ihr seid die abgehobenen Drecksbayern, aber eine Sache, die eint uns und da sind wir Fußballfans, der DFB, das ist nun wirklich der dämlichste Haufen von allen und wir saßen da und da muss ich sagen, das hat mir gut gefallen, das war klasse. Und das trotz Rudi Völler und das trotz Deutschlandbinde. Quo vadis, DFB, sage ich da mal.
So, und da war es nämlich, hat es ein Stück weit Wärme wieder in München. Da war nicht nur Gier, da war nicht nur Kommerz. Da war quasi das Gegenteil von dem, was wir jetzt hier bei Fußball MML.
Das ist richtig.
Was haben Sie denn da unten in Ihrem Stutzen drin?
Werbung.
Bitte?
Werbung.
Jetzt erstmal eine durchziehen?
Naja.
Das war übrigens ich auf der Trompete. War es überhaupt die Trompete oder war es eher ein Saxophon? Ich weiß,
es war ein Saxophon. Wegen Lisa Simpson, Mike, du wirst es nie begreifen.
Das ist Lisa Simpson.
Aber Mike, es gibt ja auch erst 3825 Folgen Simpsons. Warum hättest du da auch mal eine gucken können? Ne?
Ich finde wirklich.
Am Schluss war das Homer Simpson auf der Posaune, das weiß ich nicht.
Alles klar. Also, wenn mich wirklich irgendwas gar nicht interessiert. So,
jetzt ist aber gut.
Was mich aber interessiert, ist unser neuer Werbepartner. Wir begrüßen Avery hier bei Fußball MML unter avery-foods.com. Und am Foods, kennt ihr schon, es geht um Gerichte, es geht um Essen, es geht um schockgefrorene vegane Gerichte in Restaurantqualität. Und die wird bequem zu dir nach Hause geliefert.
Also man kann jetzt nie mit schockgefroren anfangen, Mike. Das geht überhaupt nicht. Also da muss
aber
man natürlich erstmal.
Aber so hat Borussia Dortmund auch gegen die Bayern gespielt.
Ja,
die haben
eben
schockgefroren angefangen und dann langsam gesteigert.
Genau.
Mann, Avery ist einfach vegane Gerichte in Restaurantqualität zu dir nach Hause geliefert. Zubereitung in nur 10 Minuten. Da hast du was Gesundes, da hast du was Leckeres. Es geht schnell und es ist auch noch zeitgeistig.
Ja, es ist sehr zeitgeistig, aber trotzdem gut. Ne? Und das ist fantastisch. Also jetzt nicht mehr diese ganzen langweiligen Mahlzeiten, wann immer sich da Mittag sagte, was fresse ich jetzt, Hühnerfrikassee oder schmiere ich mir ein Leberwurstbrot? Ich kenne doch unsere Hörerschaft. Nein, jetzt sagt man sich, pass mal auf, was brauche ich denn? Ich brauche komplexe Kohlenhydrate, ich brauche gesunde Fette und Ballaststoffe und ich brauche natürlich auch, das ist natürlich, finde ich klar, ich brauche wertvolle Proteine. Hier, Einigkeit und Recht und Freihandel, meine Damen und Herren. Also, Every auf den Tisch. Schockgefrostet.
Ich wollte gerade sagen, also schockgefroren. Ihr wisst schon, dass schockgefroren zwar jetzt vielleicht im ersten Augenblick ein bisschen durch dieses Wort Schock...
Ja, damit fängt man doch nicht an.
Aber es ist total wichtig.
Ja, es ist wichtig, aber das sagt man doch nicht am Anfang, wenn du dir was liefern lässt an den Tisch im Restaurant, und das ist ja in Restaurantqualität, dann ist ja nicht das Erste, was der Maitre sagt, Herr Nöcker, probieren Sie mal, das ist schockgefroren. Sondern sagt man dir erstmal, wie lecker das alles ist.
Aber das ist doch Mikes Taktik, es ist Schock und Oh.
Freunde, ihr wisst, was wir sagen wollen. Ihr wisst, was wir zu sagen haben, und ihr wisst, dass schockgefroren, auch wenn es ein bisschen irgendwie schockend klingt, dass es wahnsinnig wichtig ist, um eben das Gute im Essen auch tatsächlich zu behalten, so dass ihr es auf den Tisch bekommt mit all den Vitaminen und Dingen eben, die für den Körper und für eine gesunde Ernährung wichtig sind. Ich sag nochmal die Website every-foods.com, Foods übrigens mit Doppel-O, every-foods.com, und es gibt mit dem Gutscheincode MML 10% auf das gesamte Sortiment. Also 10% dauerhaft auf das gesamte Sortiment mit MML. Das ist euer Gutscheincode für every-foods.com. Vegane Gerichte in Restaurantqualität bequem zu dir nach Hause geliefert.
Every ist, wenn schockgefrorene Artischocken auch den Fati schocken.
Besser kann man es nicht ausdrücken.
Applaus!
Was haben Sie denn da unten in Ihrem Stutzen drin?
Werbung.
Bitte?
Genau, machen wir.
Jetzt erstmal eine durchziehen?
Na ja.
So, dann gehen wir mal von dem einen Schockgefrorenen zum anderen Schockgefrorenen zurück, nämlich zum deutschen Klassiko. Aber vorher machen wir natürlich Musik, meine Damen und Herren. Wir sind so multi-international in dieser Folge, denn in Hamburg begrüßen wir Micky Beisenherz.
Ich grüße ganz herzlich. Und auf Mallorca, da sitzt die Person, die den ganzen Laden zusammenhält, die entbindende Person der Company, Mike Nöcker.
So ist es. Schön, dass du ihn gemacht hast.
Ich hab Kinderkacke.
Ich habe die ganze Zeit schon überlegt, wo ich die entbindende Person anbringen konnte.
Keine
aber
Sorge.
Du bist mir wie immer zu früh.
Selbstverständlich.
Und zuerst willkommen, was normalerweise eigentlich die Aufgabe von in Berlin Lukas Vogelsang ist.
Schön. Guten Tag, ihr beiden. Ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf. Ich habe übrigens unseren gemeinsamen Freund Henning Wieland damit beauftragt, einen neuen Jingle für Schlingel zu komponieren. Er hat schon zugesagt, Henning, wenn du das hörst, du stehst jetzt auch öffentlich in der Pflicht.
Ja, aber wirklich.
Also Rising High demnächst auch bei Fußball MML. Ich bin gespannt drauf.
Ja,
so.
Ich habe schon richtig Age-Bock drauf, ne, möchte ich mal sagen. Ja, cool. Ja.
Move, ey.
So, zurück zu dem Spiel der Spiele.
Mhm.
Also wir können ja jetzt weiter drüber reden und Kobel und wie war es mit Micky in der Allianz Arena und so weiter und so fort.
Ja, wischst du das ruhig weg, wenn dich das nicht interessiert.
Doch, ich mich interessiert
wie meine
das, ja.
Gefühle da waren.
Ja? Vor allen Dingen, ganz kurz zur Einordnung, Mike. Du hast ja eine Loge bei St. Pauli. Ich habe irgendwie meine VIP-Dauerkarte bei Hertha BSC. Ich oute
wir
mich
sind
hier.
Der Podcast, der Hertha
ja wirklich
nein,
gemacht
aber
sind.
Mal,
merke ich schon. Ne?
Wir
und ich
ja,
zahle für meine Scheißkarten, oder was?
Ja, pass auf. Aber es ist ja so, und Micky ist ja der Einzige auch, der hier arbeitet. Also ist ja der Einzige, der außerhalb von MML auch in Lohn und Brot steht. Das heißt, wir haben ja sehr viel Zeit, sehr oft ins Stadion zu gehen und nutzen das auch. Micky geht nicht mehr so oft ins Stadion und dann finde ich
ja,
das auch nicht richtig. Dann finde ich das nicht richtig an einem Dienstag, wo er endlich mal im Stadion war. Und sich in München so ein feines Fußballspiel anguckt, dass du das so runterbrichst, dass du ihm diesen Raum
find
nicht
ich
gibst.
Finde ich nämlich auch. Also ist richtig spannend.
Mal schön, dass er mal was aus dem Stadion zu erzählen hat.
Ja, eben.
Er hat doch unsere Freunde vom Nachwuchsspiel getroffen.
Genau.
Da war richtig Family Business.
Ja, da habe ich mich auch total darüber gefreut, dass ich die getroffen habe. Das war total nett. Das war sehr schön. Witzig war auch die Fahrt mit dem Taxifahrer durch München, also Richtung Stadion. Der ist nämlich Schalker. Und hat also wirklich auch aus tiefster Seele gesprochen. Das war witzig. Das Einzige, was
der
nicht so
toll war. Der war Deutsch-Türke, der hieß Ali Hans. Das war nämlich seine Arena.
Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na, das war so die Begleiterscheinung. Das war alles irgendwie ganz witzig. Aber das Spiel selber, ja, mei.
Ja, und deshalb lassen wir doch mal, und jetzt finde ich, und jetzt ist, wenn er schon nicht seine Minute zweite Liga heute bekommt, jetzt darf Mike doch mal sagen, wenn wir nämlich ein bisschen rauszoomen oder vielleicht sogar reinzoomen. Mike, was hat dich denn am meisten beschäftigt? Am Rande, ne? Ich geb dir einen Hint.
Was
ich
ist das hier?
Mit dem Zaunfall.
Was
am
ist das
Rande.
Hier, der gespielte Podcast, oder?
Ja, ja, am Rande des Spiels. Nein, es gab ja so, also das Spiel ist relativ schnell ja abgehakt, aber da hatten wir auch schon zig andere Podcasts und sonstige Medien drüber gesprochen, aber es bleibt natürlich, der FC Hollywood ist zurück.
Oh.
Aber jetzt so richtig.
Ja. Ja, erzähl doch mal, Mike. Wo ist denn das Mir San Mir, auf das du immer anspielst? Was ist, soll denn da? Bitte lass uns teilhaben an deinen verzerrten Erinnerungen.
Es bleibt in der Erinnerung auf jeden Fall, man darf im Fußball wirklich jeden kritisieren, außer den FC Bayern. Ne?
Das ist richtig.
Ja.
Sonst schlägt das Imperium zurück.
Ja, also aber Lothar Matthäus hat ja der ein oder andere auch geschrieben, ist in der Rolle seines Lebens. Und wir haben ja nun über Jahre hinweg feststellen dürfen, dass Lothar Matthäus ein hervorragender Experte ist und Co-Kommentator, der seinen Job wirklich sehr, sehr gut ausfüllt und hat natürlich an diesem Wochenende insofern eine Sternstunde geliefert, als er relativ deutlich aufgezeigt hat, wie das so mit der Kritik beim FC Bayern läuft, wenn dann jemand wie Oli Kahn dann, ja, so, ja, Lothar und das Mir San Mir, was du immer sagst, was war denn da früher? Du sag mal, was meinst du denn? Und Lothar halt, du brauchst überhaupt nicht abzulenken. Ich merke schon bitte, wie du jetzt hier deflektierst und ablenkst. Sag mal jetzt, ja, was war denn die Frage? So, und Hellmann sagt ja nochmal die Frage. Und das war schon witzig, also das ging ja darum, nochmal darauf hinzuweisen, dass die Abläufe rund um die Entlassung von Julian Nagelsmann ja offenkundig nicht ganz so stilhaft stattgefunden haben und dass Lothar Matthäus daraufhin sagte, dass das Mir San Mir ihm so ein bisschen abhanden kommt. Wo Lothar Matthäus meines Erachtens nicht ganz richtig liegt, ist der Umstand, dass das ja immer schon scheiße gelaufen ist. Also wir erinnern uns an die Entlassung von Otto Rehhagel, nur damit Franz Beckenbauer dann Trainer wurde und dann den UEFA Cup geholt hat mit einem Spiel oder so. Also das war immer schon, wir erinnern uns an sehr viele echt unehrenhafte Abschiede der Stürmer beim FC Bayern, Miro Klose, Römer Kai oder so. Also es war ja jetzt nicht immer ein Hort der Gefühligkeit. Ich meine, Jupp Heynckes erste Entlassung hat Uli Hoeneß ja auch im Nachhinein noch bitter wehgetan. Das war immer auch schon mal totale Scheiße. Aber wie das jetzt rund um Nagelsmann gelaufen ist, das war natürlich jetzt keine Bewerbung des FC Bayern für künftige Trainereinstellungen, damit die sich dann da so besonders wohlfühlen können. Das muss man auch schon sagen.
Das muss man auf jeden Fall sagen. Schlau war das alles nicht. Was ich immer so wahnsinnig interessant finde, ist, das war ja schon damals, als Lothar Matthäus noch nicht mal einen Job als Greenkeeper beim FC Bayern bekommt.
Solange Karl-Heinz und ich was zu sagen habe, bei dem Verein. Und das hat man wieder gesehen am Wochenende.
Und ich habe gerade noch mal nachgelesen in der Kolumne von Lothar Matthäus bei Sky, ja, dass am 60. Geburtstag er also geherzt wurde von Uli Hoeneß in einer Preisklasse, wie ich immer so gern sage, die ihn wirklich erfreut hat und sein Herz hat erwärmen lassen. Und Uli Hoeneß hat ihm versprochen, dass er ihn nie wieder so angehen wird wie vor 20 Jahren, als diese Greenkeeper-Geschichte dann kam, um dann, glaube ich, 2 Wochen später zu sagen, was das denn eigentlich für ein unglaublicher Trottel ist und dass der nie einen Job beim FC Bayern bekommen würde. Und jetzt stellt euch mal die große Frage, ich meine, warum sagen die das immer mit dem Job? Stellt euch mal vor, Lothar Matthäus will gar nicht beim FC Bayern arbeiten.
Ja, vielleicht ist der auch einfach glücklich bei Sky. in der Rolle. Also ich erinnere mich noch an einen Auftritt bei Vontorra, als es diese Talkshow noch gab auf Sky. Und Lothar Matthäus war da ja der Experte, was dann später, glaube ich, Didi Hamann wurde. Und da waren wir Backstage und da hinten waren Bobic und Schmatke und rauchten. Und Lothar Matthäus kam ein bisschen später und stellte sich dann zu mir und sagte, wir Journalisten fühlen den da mal auf den Zahn heute. Und genau das ist ja dieses Selbstverständnis zu sagen, ich bin auf der anderen Seite. Ich bin ja nicht der Greenkeeper, der Co-Trainer, der Sportdirektor. Ich bin eben nicht der Brazzo, sondern ich bin der Lodder. Ich stelle mich da ans Pult und ich stelle kritische Fragen und ab und zu küre ich beim Topspiel dann auch noch meinen Spieler des Spiels und erkläre diesem Spieler, warum er der Spieler des Spiels ist und was er eigentlich sehr gut gemacht hat. Das ist ja so seine Rolle, in der er sehr aufgeht. Deswegen fand ich das besonders spannend, dass er jetzt auch noch da am Wochenende in dieser Rolle des Experten sich ja öffentlich gegen den FC Bayern stellt, in dieser Rolle des Hans Leyendecker. Also Investigativpapst Lothar Matthäus. Ja, das ist ja fantastisch. Und das hat ja damit auch eine neue Stufe erreicht. Sich nämlich auch von diesem Verein, vom FC Bayern, für den er ja, was hat er weit über 300 Spiele gemacht und über 80 Tore geschossen.
Aber wenn du nichts mehr werden willst, erst dann bist du wirklich frei. Und das merkt man natürlich Lothar Matthäus an, während es immer noch ganz viele andere Experten gibt, die insgeheim natürlich... die insgeheim natürlich hoffen, noch beim FC Bayern Repräsentant zu werden. Und da gibt es relativ viele, auch Bekannte, Effenberg, aber halt eben, aber auch andere, die das sich natürlich nicht trauen, da durchzuziehen, die im Zweifel dann doch immer wieder die Größe und die Stärke des FC Bayern preisen, weil sie insgeheim darauf hoffen, dann diesen Repräsentantenjob noch zu kriegen, um halt eben nicht für 80 Euro den Alfred grüßen zu müssen. Und und Lothar Matthäus hat sich damit arrangiert, der fühlt sich offenkundig wohl damit und wird ja auch in der breiten Öffentlichkeit ja auch dafür sehr geschätzt, für das, was er da macht. Und es war natürlich auch sehr, sehr witzig zu sagen, natürlich, da das Zillertal ist nicht weit entfernt von München, da kann man im Zweifel auch mal prima für einen Tagestrip zum Skilaufen kann man auch mal hinfahren. Und da hat er natürlich total recht. Natürlich könnte vom FC Bayern auch mal einer hinfahren ins Zillertal, um dem Nagelsmann zu sagen, pass mal auf, du hast doch Spaß am Skilaufen. Das kannst du jetzt noch ein paar Tage weitermachen. Du bist nämlich nicht mehr Trainer beim FC Bayern. Stattdessen hat man dann versucht, da anzurufen. Dann hat man festgestellt, huch, da auf 4000 Metern Höhe, da hat der Julian gerade kein Netz. Kann man nichts machen. Er wird es ja dann wahrscheinlich über die Bild-Zeitung erfahren. So, ist ein bisschen blöd. Aber so läuft's halt. Wie ist an mir? So.
Die dann auch noch mal sicher gehen musste, dass die Kritik, die auch in der Bild kurzzeitig über die Kommunikation beim FC Bayern geäußert wurde, jetzt nicht ins falsche Horn sozusagen beim FC Bayern kommt. Deswegen nochmal ein Kommentar hinterhergeschoben, wie unprofessionell eigentlich Julian Nagelsmann ist. Wie kann er es wagen, in den Skiurlaub zu fahren, wenn man gerade 1-2 bei Bayer Leverkusen verloren hat? Also
ich sage nur eins, ja? Das möchte ich Ihnen mal sagen, ja. Wenn der Julian wäre nicht Skilaufen gewesen, was total nicht in Ordnung ist, ja. Da hätte man sich am Montag zusammengesetzt, da hätte man miteinander geredet und wer weiß, was dabei rausgekommen ist.
Als hätten sie, also Entschuldigung, ja, ich meine, ist in Ordnung. Es ist ja wirklich kein guter Look, das muss man sagen. Du verlierst gegen Leverkusen, die Situation ist scheiße, da zu sagen, pass mal auf, Freunde, ich gehe mal Skilaufen, ist
aber
nicht
für einen
so cool.
Look war Nagelsmann auch wirklich nicht.
Ja, das muss man sagen. Das muss man sagen. Das ist natürlich tatsächlich jetzt nicht so wahnsinnig schlau in einer solchen Situation, aber irgendwie hat ja der FC Bayern es in den letzten Jahren offenkundig verpasst, eine Lex Neureuther da in die Verträge einzubauen, dass man sagt, dass du in gewissen Situationen jetzt einfach nicht Skilaufen gehst. Das haben wir ja nun schon mehrfach in dieser Saison auch mit anderem Personal gehabt. Es ist, wie es ist. Es ist nicht verboten. Man kann das machen. Aber davon auszugehen, dass wäre Nagelsmann nicht Skilaufen gewesen, während aber trotzdem ja Tuchel noch auf dem Markt ist, dass dann alles anders gelaufen wäre, das halte ich also für gewagt, sagen wir es mal so.
Ich finde ja übrigens, dass die Lothar Matthäus Vorwürfe, die ja auch eine Vorlage waren, erst am Sonntag durch Hermann Gerland im Doppelpass veredelt wurde.
Sieger!
Warte, ich mache mir, mach mir mal kurz ein Whisky-Cola.
Ich mache mir kurz ein Whisky-Cola. Ich guck mir da. Also das muss man, kurzes Sternchen, und jetzt natürlich kein Gender-Sternchen, um Gottes Willen, nicht, dass Mike noch irgendwie Schaum vor dem Mund kriegt. Wollte es nur als kleine Rand. Also Hermann Gerland, ja, ich hatte, als ich hörte, der geht in den Doppelpass, da habe ich schon gewusst, dass das wahrscheinlich ganz unterhaltsam wird, aber dass das so gut wird, das hätte ich nur wirklich nicht gedacht, das ist ja unglaublich. Aber das ist, wenn einer, auch da wieder, wenn einer nichts mehr zu verlieren hat, ist er ultimativ frei. Also ich habe meiner Schwiegermutter, die saß da vom Fernseher, ich habe gesagt, wann immer der Müller trifft, da trinkst du einen kurzen. Hör mal, ich wäre fast vom Sessel gefallen. Das war so witzig, auch mit Heribert Bruchhagen zusammen. Ich verehre ja nun seit Jahr und Tag Hermann Gerland, und an dem Wochenende ist mir wieder aufgefallen, warum. Ich musste nur einmal kurz ein bisschen zucken, da dachte ich so, oh, das könnte einen eigenen Hashtag geben, als Jana Wosnitzer, die bei Sport1 ja leider dann manchmal in so einer Sendung auch kaum mehr machen darf, als...
180.
Ja, als da unsere Netzbeauftragte zu spielen. Ja,
leider.
Leider, natürlich, aber das sind dann doch manchmal verschenkt. Auch ein bisschen die patriarchalen Denkstrukturen eines solchen Senders, dass man sagt, und ich setze das bewusst in Gänsefüßchen, wir brauchen da noch eine Netzmaus. Und man denkt, okay,
naja, so kann man es ja auch leider, machen. Sie ist ja leider bei Sport1 gerade nur die Ally Pally McBeal. Ja. Sie sollte aber einfach mal den Doppelpass moderieren.
Genau,
irgendwann
sie macht das ja. Und als dann Hermann Gerland, natürlich, klar, ne, Typ Ende 60 aus dem Ruhrpott, der sagt, ja, ich weiß jetzt auch nicht, da vorne, was gerade die nette, hübsche junge Dame da erzählt hat, da dachte ich so, oh, das könnte natürlich bei Twitter nochmal ernsthaft war ein Riesen, aber dafür muss man sagen, hat es dann vielleicht dann doch nicht gereicht. Also der lange Rede, kurzer Sinn, Hermann Gerland, bitte ab sofort jede Woche in den Doppelpass. Big
aber
Fan.
Wenn Lothar Matthäus am Skypult Kahn, Salihamidžić und dem neuen FC Bayern dieses Mir san mir, diese Geborgenheit und den Stil abspricht, und am nächsten Tag, am Sonntag früh, setzt sich Hermann Gerland hin und bläst ja ins gleiche Horn und sagt ja, es passiert doch, dass zwei Menschen sich nicht abkönnen im Fernsehen. Ja. Der Express hat getitelt, Gerland lässt die Salihamidžić-Bombe platzen. Mhm. Er sagt, ich konnte nicht mit dem, ich bin nicht weggegangen, weil ich Probleme hatte mit Nagelsmann als Trainer, weil die Frage stand ja im Raum, naja, wenn ein junger Trainer wie Nagelsmann laut Gerland Hilfe und Unterstützung braucht am Anfang, wieso dann nicht von einem wie ihm, der ja lang genug dabei ist, um auch Nagelsmann unterstützen zu können. Der sagte, das hatte gar nichts mit Nagelsmann zu tun, ich hatte kein Problem mit ihm. Ich hatte ein Problem mit Hasan Salihamidžić. Ich habe mich da nicht mehr gesehen, sagte er über den neuen FC Bayern, dem er ein anderes Mir-san-mir-Gefühl als vor 10 Jahren unterstellte. So steht es im Express. Ja,
wenn Hermann Gerland das sagt, dann wird es auch stimmen.
Ein anderes Mir-san-mir nach 10 Jahren. Und das ist einfach, und irgendwann ist ja die Beweislast nicht mehr umkehrbar für Kahn und Salihamidžić. Ich weiß nicht, ob nicht am Tegernsee sogar Uli Hoeneß sitzt und manchmal denkt, habe ich da den beiden Richtigen meinen Erbe
überreicht? Da gehe ich mal, ich sehe das Problem tatsächlich auch noch weniger bei Kahn als vielmehr bei Brazzo. Denn wir kennen das ja aus dem Privaten wahrscheinlich oder aus dem privaten / beruflichen. Wenn da so Leute sind, die über Jahre hinweg immer so der Lustige waren, und dann kommt der plötzlich in so eine verantwortliche Position, zieht sich plötzlich ein Dreiteiler an und sagt von einem Tag auf den anderen, ich bin jetzt für euch nicht mehr der Brazzo, das heißt jetzt hier Herr Salihamidžić. Das ist so, damit geht dann so eine Wesensveränderung einher, sowas Auflackiertes, dass du natürlich schon mal links und rechts schon mal Leute hast, die sagen, sag mal, was ist denn mit ihm schief gelaufen? Und um sich dann und seiner Position dann eine gewisse Carbon-Schicht zu verpassen, da wird dann auch mal anders verfahren mit Menschen, die gestern noch in der Kantine gesessen haben, mit denen man sich noch so lustig verarscht hat, und dass da der ein oder andere etwas befremdet ist und sagt, sag mal, was ist denn mit ihm schief gelaufen? Und was ist da denn jetzt plötzlich für ein Ton hier? Weil jemand natürlich erstmal in der neuen Funktion auch eine neue Härte beweisen will, denn er ist ja auf dem Affenfelsen jetzt ganz weit oben, dass das auf dem Weg dorthin einige verstören kann, die sagen, der tut mir leid, aber das Schauspiel, da tue ich mir wirklich nicht an, da gehe ich lieber zu U20 oder so.
Aber dann ist es doch Brazzo, der die Kantine verloren hat.
Ja, Brazzo hat die Kantine verloren.
Aber das, was Micky beschreibt, ist exakt das, was man in jedem Interview, in jeder Pressekonferenz, in jedem öffentlichen Auftritt von Hasan Salihamidžić so latent so latent unterschwellig mitgeliefert bekommt. Dieser permanente Versuch, quasi managermäßiger rüberzukommen, als man es im Herzen eigentlich ist.
Genau.
Und deswegen hast du jedes Mal, wenn du nicht zwingend Fan vom FC Bayern bist, das Gefühl, da ist eine totale Unwucht in dem, was früher, in dem, was früher kongenial irgendwo als Duo zwischen Rummenigge und Hoeneß quasi blind funktioniert hat. Man hat auch nie das Gefühl gehabt, die gehen danach einen trinken zusammen und irgendwie sind total happy und gehen Hand in Hand von der Weihnachtsfeier nach Hause. Sondern es ist im Grunde genommen, merktest du ja auch so richtig gut, harmonieren sie nicht miteinander als Menschen, aber sie harmonieren super miteinander als CEO und Aufsichtsrat, als Präsident und CEO und so weiter, also als Führungsduo beim FC Bayern. Und bei Brazzo hat man jedes Mal bei jedem Auftritt das Gefühl, da ist eine super Unwucht drin.
Genau.
Insofern kann ich alles, was in den letzten Tagen geschrieben worden ist und Wochen ja auch, was angemerkt worden ist mit dem fehlenden Mir San Mir, mit dem anderen Mir San Mir, mit dem kälteren FC Bayern, als außenstehender Beobachter total nachvollziehen.
Nur weißt du, was mir in diesem Zusammenhang total auf den Sack geht? Dass trotz all dieser Querelen, all dieser wirklich massiven Rumpeleien während dieser Transformationsphase, die Penner trotzdem immer Meister werden. Verdammt nochmal, da wird man mal Fünfter, da spielt man mal Conference League, da muss man auch mal gegen den Abstieg spielen. Ne?
Was spielt
stattdessen
man da?
Werden die immer Meister.
Da spielt man UI Cup gegen Rosenheim Trondborg.
Inter Toto, da spielt man Inter Toto Cup, ne? Gegen was weiß ich, Slavia aber Prag oder so.
Was bei Salihamidžić ist, man hat in diesen Interviews immer das Gefühl, dass er mit sehr spitzem Schnabel versucht, eine Hackordnung herzustellen.
Ja.
Zu sagen, hier bin ich. Und am Ende sieht's aber immer nur aus wie so ein blindes Huhn, das nach dem einen Korn sucht.
Ja.
Und das funktioniert nicht, weil das fällt irgendwann auf den Verein zurück. Und Ich lasse mich dazu verleiten zu sagen, Salihamidžić ist nicht Bayern-like am Ende.
Tja.
Und das wird ihnen auf die Füße fallen. Tja. Als Repräsentant dieses Vereins, also des Images dieses Vereins, was wir ja auch gelernt haben über die letzten 30 Jahre, funktioniert das nicht.
Mhm.
So, da hätte sogar am Ende Christian Nerlinger wahrscheinlich einen besseren
Job. Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Die soziale Kälte und das Ungelenke war ja immer schon da in Person von Kalle Rummenigge. So. Und der hatte sich ja auch immer mit Hoeneß. Also da kann man eben so auf die letzten Jahre oder Jahrzehnte blicken, sich auch immer fragen, wie konnte das überhaupt gut gehen mit Hoeneß und dem Karl-Heinz? Weil die waren sich ja auch nie einig. Weshalb ja unter anderem ja auch Tuchel jetzt erst da ist und nicht vorher schon. Da konnte man sich ja auch die Frage stellen, wie man eigentlich trotz dieses ganzen Zirkus Champions-League-Sieger und nochmal Champions-League-Sieger werden konnte. Das hat ja trotzdem irgendwie funktioniert. Aber möglicherweise bricht da jetzt ein neues Zeitalter an und sie werden dann vielleicht jetzt tatsächlich aufgrund dieser ganzen Querelen nicht wieder 10-mal Meister am Stück, sondern vielleicht nur 9-mal.
Ich hatte in den Interviews direkt nach dem Spiel, man muss ja festhalten, sie gewinnen 4-2 gegen den Tabellenführer in Bayern-Manier, ja, wie jedes Mal, wenn der BVB in die Allianz-Arena kommt. Und dann kommt Thomas Tuchel mit diesem leicht ergrauten Bart, der FC Bayern-Mütze, stellt sich dahin mit seinen, was ist der, 1,95 Meter, 1,98 Meter. Er sah nach dem Sieg auf jeden Fall aus wie 2,14 Meter, kurz vor Hall of Famer. Und dann stellt er sich dahin und ich hatte absolute Kloppo-Vibes. In der ganzen Art und Weise, wie er diesen Verein verarztet hat in dieser Woche und dann sich hinstellt und sagt, er ist nicht zufrieden mit dem Spiel. Das war ihm alles zu wild. So stellt er sich seinen FC Bayern nicht vor, so stellt er sich die Mannschaft nicht vor. Aber natürlich hatte er nur die Woche. Ich glaube, Davis ist erst am Freitag vorm Spiel von der Nationalmannschaft zurückgekommen. Das heißt, er hatte mit der Startelf, glaube ich, eine halbe Trainingseinheit und ein Videostudium. Und dann stellt er sich dahin und du hast so das Gefühl gehabt, das könnte genau das Pflaster sein. Ausgerechnet Thomas Tuchel. Das auf alle Wunden dieses Vereins passt.
Ist Thomas Tuchel der Joe Biden vom FC Bayern, der große Heiler, der Versöhner?
Ich weiß nicht, also wenn der, was hatte ich gesagt, wird der dieses Jahr 50 oder 51? Also
Kilo? 50.
50, ne? Er wird
sehr dünnes Eis übrigens.
51 Kilo, ne?
Ja. Sehr dünnes Eis.
Naja, er hat ja, also wir stellen nochmal fest, er hat ja am gleichen Tag wie ich Geburtstag, er wird 50. So,
ja.
Ich nicht.
Er hat am gleichen Tag wie du Geburtstag?
Ja, 29. August.
Ach, das ist ja witzig. Ich habe am selben Tag Geburtstag wie Elon Musk. Ist auch nicht so gut.
Ich habe am selben Tag Geburtstag wie Barbara Streisand. So.
Barbara Streisand. Mein Vater hat am selben Tag Geburtstag wie Markus Babbel.
Oh. So, hat denn Bedway Bernd sich auch alle Vereine auf den Arm tätowiert? Alle Vereine, die ihn reich gemacht haben, hat er sich auf den Arm tätowiert.
Aber nochmal, ich fand Tuchel mit dem Bart und dieser Klamotte, ja, da stand dann halt nicht Pöhler drauf, aber ja, halt irgendwie FC Bayern oder was weiß ich, was sie ihm da aus dem Fanshop noch auf den Kopf gesetzt haben, bevor das Spiel losging. Aber das hatte in der ganzen Ansprache und auch in dieser, wir hatten das ja schon in der letzten Sendung gesagt, dieses bisschen Elder Statesman, was er aus Paris und London mitgebracht hat,
ja,
hatte das was Kloppo-artiges. Das ist dann eben doch diese Mainz-Kloppo-Schule. Und das ist ja immer, also Kloppo haben sie ja immer gescheut wie der Teufel das Weihwasser beim FC Bayern. Aber Tuchel ist genau irgendwie etwas dazwischen. Also der hat jetzt sozusagen diese Grandessa gelernt, erfahren, wie auch immer. Die kam halt jetzt mit dem Alter und mit den Erfahrungen. Und gleichzeitig aber natürlich dieses komplett Verbissene. Und kann aber, glaube ich, mittlerweile auch so ein bisschen ein Stück zurückdrehen und sich selbst dabei beobachten.
Aber dann ist natürlich, dann sollte uns allen wirklich Angst und Bange werden. Denn wenn du den Taktiker Thomas Tuchel, der er immer schon war, bekommst, plus den späten Jupp Heynckes, der plötzlich sich entspannen kann, der die Spieler sympathisch, freundlich, ja möglicherweise sogar fast mit einer gewissen emotionalen Wärme ansprechen kann, dann droht uns aber nicht weniger als das, was wir eigentlich seit Jahren gefürchtet haben, nämlich die brutale Bayern-Dominanz, die es vorher ja gar nicht gab. Also noch einmal, beim FC Bayern gab es in den letzten Jahren einige Saisons, in denen aufgrund verschiedenster Querelen und Umstellungen viele Punkte liegen geblieben sind und man da immer hätte etwas holen können. Das heißt, die eigentliche Dominanzphase des FC Bayern ist eigentlich seit dem Weggang von Pep Guardiola gar nicht da gewesen. Das heißt, die kommt jetzt erst noch. Und dazwischen lagen aber trotzdem halt einfach nochmal 6 weitere Meistertitel, weil die Konkurrenz, allen voran Borussia Dortmund, zu doof war, da was zu holen. Und jetzt mit Tuchel, jetzt geht's erst richtig los. Na, herzlichen Glückwunsch.
nach 10 ja. Meisterschaften.
Und trotzdem sage ich nochmal, wenn die Konkurrenz schwächelt, müssen wir da sein.
Ja.
Das ist so bekloppt, wirklich. Das ist ein Wahnsinn.
Wenn die Bayern Husten bekommen, dann haben wir Magenkrämpfe.
Das ist richtig, genau.
Das ist das Motto der Bundesliga.
Richtig.
Aber was mich richtig elektrisiert, ich weiß nicht, wie es euch geht, seit dem Wochenende, es gab ja noch am Samstag um 13 Uhr ein Spiel in England. Manchester City hat Klopps Liverpool mit 4-1 vorgeführt und das Besondere daran war, ohne Haaland. Also, wir gehen jetzt in die entscheidende Saisonphase. Das nächste absolute Highlight in Europa ist Manchester City gegen den FC Bayern.
Ja.
Guardiola gegen Tuchel. Salzstreuer im Schumanns.
Naja, und Tuchel gilt ja als derjenige, der ja den Guardiola-Code schon geknackt hat, ne? Ja. Der es halt kann.
Ja, und jetzt hast du den Tuchel mit diesem Kader bei den Bayern und Guardiola, der jetzt gerade entdeckt, dass eventuell seine Mannschaft ohne Haaland noch besser ist. Das ist total spannend. Also auf dieses Duell freue ich mich richtig. Tuchel gegen Guardiola, Man City gegen die Bayern. Und dann siehst du so ein bisschen, und das ist jetzt, ich bin nicht dafür, aber das hat nach diesem Wochenende, wo es die Dortmunder wieder nicht geschafft haben, den Bayern final mal auf die Bretter zu schicken, schon ein bisschen so Super League-Vibes. Dass man denkt, na komm, die Liga ist eh gelaufen. Jetzt gucken wir mal, was der Tuchel dagegen gegen Guardiola anstellt, weil das ist das, was mich dann noch hinterm Ofen vorlockt als Fan unter der Woche. Bisschen schade, aber ist natürlich auch so.
Ja, aber sag mal, jetzt, also ist ja alles gut und schön, worüber wir hier alle sprechen, aber eine Meldung und da jetzt wieder einmal hängt es an mir, sowohl Olli Lipinski als auch unser Kumpel Onur, die haben mir während dieser Sendung natürlich die Transfer-News dieses Tages geschickt. Und da sage ich also als Bürger meiner Heimatstadt Kassel-Brauxel, ist nicht ohne Stolz, der Weltmeister, ja, sicherlich, der Weltmeister kommt. Und zwar, ich merke, ich sehe an euren gleichermaßen leeren wie dummen Gesichtern, das muss man einfach sagen, dass ihr überhaupt nicht wisst, wovon ich rede. Kevin Großkreuz, unser Weltmeister von 2014, der Doublesieger, wechselt von Bövinghausen zu Wacker Oberkastrop in die Westfalen-Liga. Ja, was wird denn da gestöhnt? Sag mal, tickt denn noch richtig oder was? Der Weltmeister, der kommt zu Wacker Oberkastrop. So, der spielt jetzt in der Westfalenliga bei Wacker Oberkastrop in der Karlstraße, der Irinkampfbahn. Wie geil ist das denn?
Ich flipp aus.
Ja, also bitte. Aber da höre ich ja, spüre ich doch nur auflackierte Emotionen von Mike.
Wenn du jetzt hier schon den Kevin Prince Boateng machst und das Tempo dermaßen rausnimmst.
Hallo?
Dann kann ich ja auch sagen, vergiss deinen Bruder, ja, als Trainer da in der Provinz.
Aber wie kannst du jetzt gestern, und dem
ich bin
wie
gestern,
redest du über meinen Bruder?
Ich bin gestern am Jahn-Sportpark auf die Trainerbank zurückgekehrt.
Ja.
In der Berliner ersten Medienliga, in der wir mit der Autorenmannschaft jetzt spielen, weil wir vergangene Saison aufgestiegen sind. Und wir haben gestern unser drittes Spiel, nachdem wir vor 2 Wochen Radio Fritz 2:0 geschlagen haben, haben wir gestern gegen den Tagesspiegel gespielt.
Oh, sehr gut.
Und wir haben 5:1 gewonnen.
Ja.
Friedemann Karich hat sein Comeback gefeiert nach 6 Wochen mit Fersensporn. Wir haben 5:1 als absoluter Außenseiter 5:1 gewonnen, sind jetzt Punkt und Torgleich mit dem Tabellenführer Zweiter. Die haben ein mehr geschossenes Tor, sonst ist die Tordifferenz gleich. Und ich bin weiter ungeschlagen als Coach. Das war mein Abend.
Wieso die Autoren-Nationalmannschaft
als Aufsteiger, als die Autoren-Nationalmannschaft als Aufsteiger Zweiter in der Berliner Medienliga. Das ist mein Erfolg. Jetzt ist der beste Zeitpunkt, das zu machen, weil wir kommen gerade so ein bisschen aus dem Klassiko raus und Micky hat die Jungs vom Nachholspiel getroffen und weil sie mich auch nochmal drum gebeten haben und weil es wirklich ein geiles Thema ist. Diese Woche, am 7. April, vor 22 Jahren, gab es das Kartenfestival zwischen Bayern München und Borussia Dortmund. Die Älteren werden sich erinnern. Das ist das Spiel, wo am Ende der Rosicki-Freistoß gegen die Latte geht und zurück auf die Linie springt und Kahn hält ihn fest und hat direkt die Jubelfaust. Damals gab es 13 Karten insgesamt. Ich glaube, 2 rote, 1 gelb-rote, 10 Bayern-Spieler wurden verwarnt. Wer war der Schiedsrichter? Kann sich jemand erinnern?
Oh, warte mal. Das war Hartmut Strampe.
Hartmut Strampe.
Michi, wirklich? Alter.
Warte, es war unfassbar. 28. Spieltag, 7.4.2001, das ist die Saison, wo am Ende, liebe Grüße nach Gelsenkirchen, die Schalker für 5 Minuten Meister waren. Mhm. Bayern an 1, Dortmund gegen 2. Bayern an 1, Dortmund Zweiter. Dortmund erzielt 2 reguläre Tore durch Bobic, beide zu Unrecht aberkannt, lange vorm VAR.
Hey.
Hoeneß attackiert danach Strampe und Otto Addo. Der gehört in den Zirkus.
Oh mein Gott.
Und das ist das alte Mir ist an mir. Ein paar Tage später entschuldigt sich Hoeneß bei Otto Addo. Und jedes Mal, wenn Otto Addo danach verletzt ist, liegt eine Karte und ein Blumenstrauß vom Tegernsee am Krankenbett.
Oh. Das ist doch schon wieder schön. Und Otto Addo war häufig verletzt.
Und darüber
geht's. So viele Blumen.
Ich habe, das sage ich Ihnen ganz deutlich, das hätte ich nicht machen dürfen. Ich habe bei Fleurop nur wegen Otto Addo habe ich 2 Millionen versenkt. So verletzt.
Das ist so ein bisschen wie die Geschichte, die ich unter der Woche gelesen habe. Vor einigen Jahren in Frankreich vor 50, 60 Jahren hatten 41-Jähriger einer damals 90-Jährigen Angebot gemacht. Er zahlt dir pro Monat 2500 Francs, wenn er danach, nach ihrem Ableben, ihre Wohnung geschenkt bekommt. Sie ist 120 geworden, er ist mit 71 gestorben.
Und dann habe ich ganz ehrlich, habe ich damals Uli, da weiß ich noch ganz genau, habe ich damals Uli gesagt, pass mal auf, Uli, hör mal, was du da mit dem Addo gemacht hast, mit dem Blumen verschenken. Du hast alleine in den Otto Addo hast du eine komplette Bundesgartenschau versenkt. Das wollte ich nur mal gesagt haben.
Ich soll euch ja übrigens an dieser Stelle schöne Grüße ausrichten, und zwar von Patrick Fischer von OneFootball. Er ist dabei, hat angefangen, einen Leserbrief zu schreiben. Er ist noch nicht fertig geworden, weil ihm aufgefallen ist, dass wir phasenweise nicht wirklich objektiv über den FC Bayern reden.
Wirklich? Also das darf ja wohl nicht wahr sein. Naja, also dann bitte, dann sage ich jetzt mal ganz objektiv etwas. Diese ganzen Querelen um Julian Nagelsmann, die sind menschlich nicht schön. Aber der FC Bayern hat im Sinne des Vereines das Richtige getan. Denn, wie heißt es so schön, das Bessere ist des guten Feind. Sie waren mit Nagelsmann nicht ganz happy. Es gab in der Liga eine Entwicklung, die aus Sicht des FC Bayern beunruhigend war. Thomas Tuchel war wieder auf dem Markt. Er wäre auch nicht mehr lange auf dem Markt gewesen. Er hat zwar in der Öffentlichkeit jetzt so getan, als hätte er erst im Sommer anfangen wollen. Mir sind aber andere Dinge zu Ohren gekommen, dass es nämlich auch tuchelseitig durchaus ein gewisses Drängen gab und dass er insinuierte, naja, vielleicht bin ich ja bald gar nicht mehr auf dem Markt und dann müsste man vielleicht jetzt, also da gehen die Stimmen ein bisschen auseinander. Aber dass sie erst einmal Tuchel klar gemacht haben, um dann Nagelsmann zu sagen, pass mal auf, du bist nicht mehr Trainer hier. Das ist natürlich im Sinne eines Vereines komplett richtig. Du sagst ja nicht erst Nagelsmann, sorry, ist nicht mehr. Und dann rufst du bei Tuchel an, der sagt, ach, das ist gerade ganz blöd. Ich habe gerade bei Real Madrid unterschrieben. Also ist ja total dämlich. Und natürlich ist das vom Stil her nicht schön. Das hätte man anders machen sollen. Da hätte man zur Not, ich meine, dafür ist Brazzo doch gut. Kahn macht das mit Tuchel klar und sagt in dem Moment, Brazzo, bist du schon auf der Autobahn? Wie weit ist noch bis zum Zillertal? So, so hätte man es natürlich wirklich machen sollen. Aber das ist alles mittlerweile eh komplett wurscht und ein reines Journalisten- und Journalistinnen-Thema, das Aufrollen des Ganzen, weil sie haben halt einfach Borussia Dortmund gefühlt 5-0 geschlagen. Tuchel ist jetzt der neue starke Mann. Er ist jetzt schon ganz fest im Sattel. Sie haben alles richtig gemacht und das Thema wäre lediglich ein größeres geworden, hätten sie gegen Dortmund verloren. Dann hätte natürlich jeder findige Journalist gesagt, aha, guck mal, das ist der neue Geist beim FC Bayern. Sie sind intern so zerstritten, jetzt gewinnen sie auch schon nicht mehr gegen Dortmund. Das ist ja auch typisch, klar, man weiß ja auch, wie die Entlassung von Nagelsmann gelaufen ist. Aber das ist alles wurscht. Der FC Bayern steht hervorragend da und sie haben alles richtig gemacht.
Das Problem ist ja, wenn du beim Todesstern das ganze Plüsch rausrupfst, was sie gerade tun, bleibt es trotzdem noch der Todesstern.
Ja.
Schönes Bild.
Ja, ist richtig.
Ein sehr schönes Bild. So, ich versuche jetzt eben nochmal den Übergang. Ich habe es ja eben schon mal versucht, indem ich die Medienliga in Berlin als Werbeliga bezeichnet habe. Ja, deswegen
heißt auch Werbeliga.
Mache ich es jetzt nochmal bitte und versuche jetzt hier nochmal diese kleine lustige Sache hier einzuspielen.
Mein MML.
Meine Damen und Herren, für den Vortrag AG1 schalten wir jetzt nach Hamburg zu Micky Beisenherz.
Gut, da stehen wir da, sagt, ich bin der Hulk von MML. Naja, also es ist ja jetzt nun, wir tauchen ein in eine Phase, in der die Menschen die Fitnessstudios wieder verlassen haben. Kennt man ja, Januar, gute Vorsätze, die Leute gehen pumpen ohne Ende. Dann sind sie lange Zeit weg. Jetzt hat man gerade wieder Platz an den Geräten. Und irgendwann so Mitte Mai, wenn dann die Freibadsaison kommt, dann sind sie alle wieder da. So, okay, verstehe. Ihr wollt jetzt alle nichts tun. Aber ihr müsst ja jetzt nicht unbedingt an die Gewichte oder sonst irgendetwas, sondern jetzt bereitet ihr euren Körper erstmal darauf vor, Höchstleistung zu bringen, fit zu sein, euer Immunsystem zu stärken. Na, ihr müsst ja jetzt nicht gleich irgendwelche Hanteln oder eine Geräte, sondern ihr könnt ja erstmal von innen heraus eure Ernährung ein wenig dahingehend umstellen, dass ihr euch etwas zuführt, was gut für euch ist. Na, und AG1, das passt natürlich zu Menschen, die jung, dynamisch, fit oder vielleicht gar nicht mehr so jung, aber immer noch dynamisch und fit sind. Denn in AG1, da sind 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln für einen starken Start in den Tag, jeden Tag. Das wollte ich nur gesagt haben. Es ist gut. Ich benutze es jeden Morgen. Ich nehme da ein Löffelchen von, dann haue ich mir das in kaltes Wasser, dann rühre ich einmal um. Das ist von interessanter Färbung, nämlich knallgrün, als hätte man irgendwie dem Hulk Blut abgezapft. Und dann trinkt man das und dann fühlt man sich einfach schon bedeutend besser. So, so sieht es nämlich aus. Das ist toll. Ich liebe es.
So einfach ist das.
Ja, aber eure Beteiligung an der ganzen Geschichte ist ja wirklich ausgesprochen. Oh, Mike setzt seine Lesebrille auf. Jetzt können Sie, meine Damen und Herren, machen Sie sich auf was gefasst.
Ja, ich wollte doch nur kurz darauf hinweisen, dass athleticgreens.com/MML, dass das in jedem Fall die Website ist, um genau das, was Micky gerade beschrieben hat, einmal zu testen. Es gibt übrigens 90 Tage Geld-Zurück-Garantie. Also es ist ein Test, würde ich mal sagen, bei dem ihr nicht Gefahr lauft, irgendwas falsch zu machen. Entweder es gefällt euch, dann behaltet ihr es, oder es gefällt euch nicht, dann schickt ihr es zurück unter athleticgreens.com/MML.
Genau.
Und jetzt, liebe Freunde, gibt es die Rückkehr unserer alten Freunde von Shoe Passion. Denn der Frühling steht vor der Tür. In Berlin merkt man davon nichts. Es waren gestern irgendwie -2 Grad abends. Aber der Frühling steht angeblich mit Sack und Pack vor der Tür. Und das bedeutet ja auch eine neue Saison, was die Schuhe angeht. Ne? Man wechselt jetzt so ein bisschen von den Boots auf Halbschuhe und Sneaker. Deswegen, bei Shoe Passion gibt es rahmengenähte Klassiker mit Volllederausstattung, unfassbar heiße Sneaker, Cord, B-Ball, was ihr wollt, mit 100% kompostierbarem Futter aus Bio-Leder. Ja? Breite Auswahl, geile Schuhe.
Ich sitze hier und trage eben welche. Ich bin ja, mache ja jeden Montag eine Sendung aus dem Studio von Markus Lanz. Das heißt, mir sind auf wundersame Art und Weise Stiefeletten gewachsen. Und
ja, so, aber wie Nagelsmann, ich, so wie ja. Nagelsmann jetzt plötzlich Chelsea-Boots wachsen. Also, und, lieber Herr Nagelsmann, die Chelsea-Boots, die Sie eventuell in London brauchen, die gibt es bei Shoe Passion.
Genau, und wir sind ja, das ist ja bekanntermaßen, wir sind ja große Fans von Shoe Passion. Wenn man uns mal live auf der Bühne sieht, dann wird man das auch feststellen, dass wir tatsächlich diese Schuhe tragen. Ich habe sie gerade an, und das Geile ist, sie sehen nicht nur hervorragend aus, sondern sie fühlen sich auch sehr, sehr gut an. In meinem Falle sind sie, Lukas hatte gerade gesagt, es ist immer noch ein bisschen frisch, sie sind gefüttert und sie haben eine Sohle, die sich sehr sportlich anfühlt, und das ist ganz gut, weil ich habe nämlich gerade eine kleine Fußsohlenreizung, also eine Sehnenreizung unterm Fuß. Und da ist natürlich ein Schuh, der bequem ist, sich gut anfühlt und mich sogar ein bisschen federnden Schrittes durch die Gegend laufen lässt, ist da auch nicht verkehrt. Also wir vertrauen seit Jahren auf diese Firma, sind große Fans und können uns nur wirklich mit wärmsten und den überzeugtsten Worten lobend über Shoe Passion äußern.
Genau, also um nochmal abschließend, geht auf shoepassion.de. Fantastische Auswahl an richtige Knorke Schuhe, kein Scheiß aus Asien, zu 100% made in der EU und designed in Berlin. Unterstützt Shoe Passion und unterstützt vor allen Dingen euer Fußbett und eure Fußsohle.
So, in diesem Sinne, zurück zum Podcast.
Mein MML.
Ich habe eine ganz kurze, klitzekleine Frage nochmal. Wir müssen jetzt nicht noch groß und breit weiterspielen und weiter sprechen über das Spiel der Spiele, aber zumindest, wir haben ja gesagt, 13 Minuten spielt Borussia Dortmund super, und dann sagt man so Sachen, man stelle sich vor, Reus hätte das 1-0 gemacht, und wie wäre das Spiel denn eigentlich dann verlaufen und so weiter. So,
du meinst die Kaffeesatzleserei von Roman Weidenfeller im Doppelpass? Das fand ich irgendwie, wir sind ja große Fans von Roman Weidenfeller, aber das fand ich ja irgendwie auch ganz niedlich, als er da als Vertreter von Borussia Dortmund dann im Doppelpass saß und sagte, ja, wenn Marco Reus, wenn da der BVB in der ersten Phase, wenn er das Tor macht, ja, dann wäre das Spiel aber ganz anders gelaufen, mein Freund.
Ja, das ist ja absolut richtig. Aber wenn meine Oma Eier hätte, dann wäre sie mein Opa. Das ist aber nie passiert.
So sieht es nämlich aus.
Ich wollte aber auf was anderes hinaus. Also man stelle sich das mal vor, es wäre umgekehrt passiert. Du hättest doch niemals beim FC Bayern erlebt, dass die, obwohl sie 0-1 zurückliegen, obwohl es möglicherweise einen Fehler beim Rückpass oder was auch immer gegeben wird, dass sie dann komplett auseinanderfallen.
Genau, ja, das ist absolut richtig.
Und die Frage ist, warum passiert das dem BVB?
Eine Antwort. Jude Bellingham im Mittelfeld auf dem Weg zu absoluter Weltklasse, aber der ist 19. Der kann noch nicht alles können. Und auf der anderen Seite Thomas Müller, 33 Jahre alt, mittlerweile der erfolgreichste deutsche Fußballer der Geschichte und ja aus einem Holz geschnitzt, nur noch für diese Spiele. Also der ist ja nur noch gemacht für diese Spiele. Genau. Manchester City, Guardiola hat jetzt schon schlaflose Nächte, weil er nicht weiß, was er mit Thomas Müller anstellen soll. Wie deckst du jemanden, von dem du nicht mal weißt, der selber nicht weiß, wo er genau spielt?
Ja.
Und er aber in beiden Situationen, bei den Toren, richtig steht, da steht nur Thomas Müller. Er spekuliert auf den Abpraller von Kobel nach dem Schuss von Sané und er steht richtig bei dem Kopfball. Das macht Müller und das macht Müller immer und immer wieder in den ganz, ganz großen Spielen. Das ist ja wirklich, wo du weißt, da kannst du die Eieruhr nachstellen. Liebe Grüße an Oliver Kahn, da kannst du die Eieruhr nachstellen. Thomas Müller ist in diesen Spielen da und zieht diese Mannschaft als Lok von vorne. Und du hast noch zwei, drei andere, die das können, die das dann abrufen. Da schwappt irgendwie so ein Quecksilberbehältnis im Kopf um und dann ist Topspiel und dann geht's um alles und dann sind die da mit ihrer Achse, das funktioniert alles. Und das ist der FC Bayern und das ist gelernt und das kann jemand wie Jude Bellingham, ich möchte den jetzt gar nicht herausstellen, dass er irgendwie besonders schlechtes Spiel gemacht hat, aber es geht ja darum, ein Schlotterbeck, der noch am Anfang der ganz großen Karriere ist, ein Bellingham, der noch so viel vor sich hat, die haben noch nicht, so wie Müller oder Kimmich, 20, 30, 40 von diesen Spielen gehabt. Das ist einfach auch gelernt. Bisschen Erfahrung, ein bisschen von dieser Gier brauchst du dann.
Was aber natürlich ernüchternd ist, ist der Umstand, und auf den spielte Mike ja an, dass sobald so ein Ding kommt, wie das von Kobel, dass einfach die komplette Mannschaft, auch Menschen, die relativ frisch noch in dem Verein sind, dass bei denen die Überzeugung in dem Moment schlagartig wieder reift, ja, wir können ja machen, was wir wollen. Hier ist ja einfach, also ist ja immer wieder hier, ist jetzt gut, alles gutes, wieder hier.
Gutes Beispiel das ja vielleicht wieder, auch.
Wo man sagt, aber ja, ihr habt doch, ihr liegt doch erst 0-1 zurück, ja, dann spielt doch einfach, dann gewinnt er am Ende 3-1 und dann lacht man drüber und sagt, Mensch, Kobel, das war ja ein Ei. Nein, stattdessen ja, ist das alles wieder hier, jetzt können wir jetzt wissen wir ja schon, was passiert ist. Ja, aber, bleibt wieder 0-4. Oh,
aber
toll.
Gutes Beispiel ist also, Körpersprache und die Präsenz von Emre Can, insbesondere im Vergleich zu dem Spiel 4 Tage davor, da wurde er reingeschmissen als Wellenbrecher gegen die Belgier. Kurz davor war in Deutschland, glaube ich, die höchste Länderspielniederlage der Geschichte beizubringen, in der ersten Halbzeit wohlgemerkt. Ja. Und dann steht er da und man hat schon gesagt, das ist unsere Hoffnung für 2024. Dieser Emre Can, der kann als alleiniger Sechser, der sich selbst unterstützt, der sich auch mal fallen lässt und der einfach mit der Körpersprache, das ist zurück, das ist der Emre Can, den kannte man aus Turin so und aus Liverpool, das ist endlich der, den wir brauchen. Der wurde ja schon hochgejatzt zur größten Hoffnung. Und dann kommt dieses Bayern-Spiel und es kommt dieses 0-1 und auch Emre Can schrumpft in der Sekunde. Er schrumpft wieder zu dem Emre Can, den wir vor ein paar Monaten kannten und es ist eigentlich nicht zu erklären, außer natürlich mit der Binse, dass wir immer sagen, am Ende ist Fußball auch ein Kopfspiel.
Ja, und genau das ist es natürlich. Ne?
Und den besseren, ich sag nicht das schönere Gesicht, aber den besseren Kopf hat Thomas Müller.
Ja, und es sind die...
ja, und der erfolgreichste deutsche Fußballer ist natürlich immer noch Toni Kroos, ne? Also,
das ist allerdings wahr, das stimmt. Aber da ist es dann wieder, ne? Da ist da wieder der tiefe Glauben an das eigene Versagen. Und das kehrt dann in dem Moment schlagartig zurück. Da sind sie dann so wieder die Dämonen, die Geister der Vergangenheit, die feste Überzeugung, es nicht zu bringen. Und das bricht dann alles auf und das überlagert dann alles. Und das ist deprimierend mit anzusehen.
Wir haben ja in der Redaktionskonferenz vor diesem Podcast, vor dieser Aufzeichnung, haben Lukas und ich ja nochmal darüber geredet, dass genau, und da sind wir jetzt an diesem Punkt, man kann ja nur für alle Fußballfans, also für Fußball-Deutschland, wie es immer so schön sagt, nur hoffen, dass Borussia Dortmund jetzt nicht das macht, was sie in den letzten Jahren dann immer gemacht haben, nämlich innerhalb von 4 Tagen alles zu verspielen. Morgen im DFB-Pokal bei RB Leipzig und dann am Wochenende gegen Union Berlin in der Bundesliga und dann macht's puff und dann war das schöne Kopf-an-Kopf-Rennen, was wir gehabt haben und die Spannung, die Liga so besonders gemacht hat, ist alles wieder Makulatur.
Und so wird's natürlich, kommen. Da kann man sich ja jetzt schon drauf verlassen. Es gibt natürlich jetzt so ein richtig schön, es müsste den Knacks ja gar nicht geben. Also tabellarisch ist ja alles in Ordnung. Ist ja jetzt nicht so, ist ja nicht so wild, aber wir kennen ja unsere Borussen, wir wissen ja, was das jetzt bedeutet. Dann gibt es halt einfach dauerhaft richtig schön auf die Fresse. Aber und am Ende werden sie aber dann den Kampf um Platz 2 werden sie dann siegreich gestalten.
Stellt euch mal das verrückteste Szenario vor. Also die Bayern spielen ja heute Abend gegen Freiburg im Pokal. Ja. Aber zu Hause. Da würde ich mal von ausgehen, dass sie das berühmte Momentum mitnehmen aus dem Sieg gegen Dortmund und Christian Streich und die Freiburger eliminieren. Aber dann kommt es ja direkt zum Rematch. Rückspiel in Freiburg am Samstag. Und das ist auch kein Selbstläufer, lieber Thomas Tuchel. Es kann doch sein, dass die Freiburger die Bayern schlagen und Union gewinnt gegen den BVB. Und dann ist übrigens die Tabellenkonstellation oben 55, 54, 54, wenn ich es richtig im Kopf habe. Dann ist Union plötzlich ganz nah an der Spitze. Ich möchte das nicht hoffen und ich will das auch nicht, liebe Dortmunder. Aber das vergisst man immer. Union ist ja nur 3 Punkte hinter Dortmund, hat am hat am Wochenende eine furchtbare erste Halbzeit gespielt, aber in der zweiten wieder aufgedreht. Die wären übrigens, wenn es nur nach den Ergebnissen der zweiten Halbzeit geht, Tabellenführer. Also kleine statistische Spielerei. Aber das kann ja auch passieren. Wer sagt dir denn automatisch, dass die Bayern in Freiburg gewinnen? Zumal nach einer englischen Woche.
Und da frage ich euch doch, liebe Bildleser, kann Union Meister werden?
Ja, können sie natürlich nicht. Aber die Konstellation ist einfach dann nochmal spannend, weil man das immer so vergisst. Also der nächste Spieltag oder sagen wir mal diese ganze Woche, wie du ja so richtig sagst, Mike, hat es total in sich. Also Dortmund gegen Leipzig, dann Bayern zweimal gegen Freiburg, dann Dortmund gegen Union. Jetzt entscheidet sich das. Gefühlt entscheidet sich irgendwie diese Saison. Wohin geht es? Hat Dortmund am Ende gar keine Titelchance mehr? Kriegen die Bayern ihren ersten Rückschlag direkt unter Tuchel? Das finde ich schon sehr spannend.
Absolut.
Was mir natürlich sehr gut gefällt an dieser Niederlage von Borussia Dortmund ist, dass jetzt der FC St. Pauli...
Jetzt geht ja, bevor wir über den schönen Bruno gesprochen haben, deinetwegen. Komm zurück.
Aber du musst zurückkommen.
Ich bin nicht hergekommen.
Warte auf, ich frage nochmal neu. Scheiße. St. Pauli, wie viel haben sie jetzt? Neun Spiele am Stück? Neun Spiele unter dem neuen Trainer.
Ja.
Da kann man einmal schon mal sagen... Toll. So, also Bruno Labbadia wurde in Stuttgart entlassen.
So.
Und Stuttgart hat jetzt auch seinen Hoeneß. Willkommen zurück in der Bundesliga, Sebastian Hoeneß. Kurze Frage, weil ich weiß ja auch, dass du ihn kennst, Mike, und dass wir das schon lange beobachtet haben, nicht erst seitdem er bei Hertha rausgeflogen ist, was ich immer noch bereue, weil ich finde, zur Hertha hat er irgendwie gepasst.
Ja.
Aber ist jetzt endgültig Bruno Labbadia als Personal und als Geschichte in der Bundesliga auserzählt, weil es scheint ja nicht mehr zu funktionieren.
Tja, oder der VfB Stuttgart ist einfach so am Arsch, dass noch nicht mal mehr Labbadia ihnen helfen kann. Das kann ja auch sein, ne? Denn Labbadia hatte ja, das ist allerdings dann auch schon wieder drei Trainerstationen her beim VfL Wolfsburg, wir erinnern uns, wirklich eine gute Saison gespielt. Und dann kam, wenn ich mich nicht irre, dazwischen die Hertha, gut, die Hertha steht bei allen ja irgendwie im Lebenslauf, das lässt sich ja gar nicht mehr verhindern. Und dann kam halt einfach der VfB. Und hat auf jeden Fall eine ganz, ganz heftige Delle bekommen. Also man hört im Hintergrund schon Zypern irgendwie so trapsen.
Zusammen mit Assistenztrainer Rainer Raufmann und Bruno Labbadia übernehmen genau. Anaphorsis Famagusta.
Famagusta.
Das ist dann die Schlacht. Ja. Aber richtig spannend wird es übrigens, absoluter Abstiegs-Südgipfel, man kann schon fast vom Abstiegsderby sprechen, am letzten Spieltag trifft Pellegrino Materazzo mit Hoffenheim, der ja in dieser Saison Trainer in Stuttgart gewesen ist, den VfB Stuttgart mit Sebastian Hoeneß. Und das kann, Stand jetzt, auch ein Endspiel um den endgültigen Abstieg oder die Relegation werden. Also das ist eine ganz interessante Konstellation.
Es fühlt sich am Ende noch so an. Champions League Finale Julian Nagelsmann mit dem FC Chelsea auf den FC Bayern trifft.
Ja, kann alles sein.
Kann alles sein.
Das Trainerkarussell dreht sich. Micky hat die Musik dazu. Aber
wir halten mal fest, ich glaube, für beide Vereine, sowohl für die TSG Hoffenheim als auch für den VfB Stuttgart, wäre es, glaube ich, besser gewesen, wenn sie sich den Quatsch mit der Trainerentlassung einfach gespart hätten und einfach mit Sebastian Hoeneß in Hoffenheim weitergemacht hätten und mit Pellegrino Materazzo in Stuttgart und entweder hätte sich nichts geändert oder es wäre halt, das ist auch wirklich Bullshit, was ich gerade hier sage, ne? Entweder ändert sich nichts oder es bleibt
entweder
alles.
Entweder ändert sich nichts oder bleibt wie es ist.
Ja, aber sag nochmal, ändert sich nichts und bleibt wie es ist. Ist es nicht auch ein Armutszeugnis für beide Vereine? Oder anders gesagt, ist nicht der eigentlich Gehörnte in diesem Spiel Markus Gisdol? Weil Markus Gisdol war vor zwei Wochen vor dem Spiel, oder vor drei Wochen vor dem Endspiel Hertha in Hoffenheim. Da ging es ja darum, wenn Hoffenheim verliert, dann hätte Pellegrino Materazzo ja kein einziges seiner, weiß ich nicht, oder einen Punkt oder auf jeden Fall sieben Sieglosspiele hintereinander. Dann wäre der geflogen und Markus Gisdol wäre Trainer geworden.
Genau.
So, das ist nicht passiert. Dann hieß es, wenn Labbadia geht, wird Gisdol Trainer in Stuttgart. Jetzt kommt Sebastian Hoeneß. Wo sitzt jetzt Markus Gisdol und wie geht es ihm?
Ja.
Ja, ich denke,
das
der wird.
Das ist doch die Frage.
Also ich glaube, ich mutmaße mal, Markus Gisdol wird zum 33. Spieltag von Borussia Dortmund geholt, um die Champions League noch zu erreichen. Das kommt noch.
Ist das,
toll.
Ist das voll, ne? Und ich aus Hertha-Sicht muss ich sagen, weil ich hatte das so ein bisschen über Flurfunk gehört, und das war meine Hoffnung, weil naja, Sebastian Hoeneß kommt ja von der Hertha. Mhm. Der hat ja in der Zeit, als sein Vater Manager war, bei uns ja die Amateure trainiert und hat einen sehr guten Ruf bei der Hertha. Und es war so ein bisschen Hörensagen, dass wenn Sandro Schwarz jetzt in Freiburg verloren hätte, dass wir eventuell Sebastian Hoeneß geholt hätten. Und den hätte ich gerne bei Hertha BSC gesehen. Jetzt ist er halt beim unmittelbaren Konkurrenten und ich will euch wirklich nicht langweilen mit Abstiegskampf sorgen. Aber sowas wurmt einen. Man guckt dann auf die Push-Nachricht, Eilmeldung und sieht, okay, jetzt haben die Stuttgarter Sebastian Hoeneß, auf den ich so ein bisschen als letzte Kugel gesetzt hatte, als letzte Patrone im Abstiegskampf. Und jetzt ist er halt ausgerechnet beim Konkurrenten. Aber das sind so die Geschichten im Abstiegskampf und das sind die Geschichten in der Bundesliga, an denen wir uns jetzt für die nächsten Wochen noch hochziehen müssen, wenn nach dem Wochenende der Meisterschaftskampf gelaufen ist.
Tja, wir halten aber fest, auf jeden Fall nur für die Statistik, der VfB Stuttgart wechselt zum 4. Mal in dieser Saison den Trainer. Das tat er zuletzt.
Mal? Das hat wahrscheinlich, als sie das letzte Mal abgestiegen sind.
So ist es.
Ja. Ich hab noch ein Leckerli für euch.
Ja.
Da muss ich aber ganz kurz, pass auf. Ich habe das nämlich rausgefunden, das ist ganz witzig, auch nochmal so ein Statistikding. In den letzten 15 Jahren hat der Tabellenführer nach dem 26. Spieltag, der ja jetzt durch den Sieg über Borussia Dortmund, der FC Bayern München ist, auch immer die Meisterschaft geholt.
Na, da bin ich dann, ja beruhigt.
So, pass auf, und dann habe ich mal zurückgeguckt. Der VfL Wolfsburg hat am 26. Spieltag 2008/2009 die Tabellenführung erobert. Am Spieltag davor war Hertha noch Tabellenführer.
Ja.
Die haben dann Hertha als Tabellenführer abgelöst. So, ne? Am 26. Spieltag und sind danach Meister geworden. Mit welchem Spiel?
Ja, mit dem 5:1 natürlich.
Genau.
Grafitsch.
Ist das nicht geil?
Mit dem schönen Hackentor.
Mit dem schönen Hackentor von Grafitsch, mit dem Ausfallschritt von Ottel, der es dann auch nicht mehr verhindern konnte. Und mit der, wie ich im Nachhinein immer noch finde, sehr, sehr, sehr schönen Auswechslung des Torhüters in der Schlussphase, als dann André Lenz auch nochmal so ein Spiel machen durfte. Als Magath fand, der hatte das verdient, dass er auch mal nochmal kommen wollte. Ja klar, dass man in der 85. Minute nochmal gegen die Bayern, also, toll, also einfach klasse, wunderschön. So, kann ich jetzt gehen oder muss ich gleich doch noch was über den FC St. Pauli hören?
Nein, natürlich nicht. Ich traue mich schon gar nicht mehr, das zu erwähnen.
Aber ihr seid jetzt wie viele Punkte hinterm HSV?
6. Tabellenvierter.
Und wie ist die Stimmung?
Beim FC St. Pauli sehr gut.
Aber, Danke, es aber kommt du merkst halt auch, warum wir dann keine Lust mehr haben, dir zuzuhören, wenn wir dir dann mal die Plattform geben.
Nein, ich meine, also wie ist die Stimmung? Die Stimmung ist natürlich
denkt man,
super.
Also denkt man ernsthaft, und man kennt ja den HSV, es kommen ja jetzt erst die düsteren Wochen für den HSV, sie brechen ja immer erst im Frühling ein, 6 Punkte ist ja dann quasi nichts. Wird jetzt am Millerntor wirklich schon vom Aufstieg geredet? Also fängt man den Lokalrivalen, den Nachbarn mit der Raute noch ab?
Nee, im Moment ist das Gefühl immer noch das, dass man eigentlich gar nicht fassen kann, wie man innerhalb von 9 Spielen von Platz 15 auf Platz 4 aufsteigen kann.
Habt ihr irgendwas nicht mitbekommen oder was? Habe ich nicht vor 3 Minuten gesagt, ich will da nichts von hören? Jetzt sitze ich doch wieder hier und höre mir das Geseier an. Sag mal, ne? Aber wenn Kevin Großkreuz zu Wacker Oberkastrop wechselt, dann interessiert natürlich keinen. Das ist egal, das ist der Weltmeister.
Ich habe ein Foto von ihm gesehen, weil er spielte doch zuletzt auch in der Oberliga. Oder?
Bei Bövinghausen, genau.
Ich habe Fotos gesehen, der ist ja noch fit. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist der sogar jünger als ich. Der könnte doch wahrscheinlich auch noch... Was könnte der? Könnte der nicht sogar noch höher spielen? Dritte
ja, aber
oder
der hat, ja, aber der hat einfach wirklich keine Zeit dafür. Der ist ja Familie, der ist ja liebender Familienvater und das ist ihm zu viel Zirkus. Deiner Oberliga, der zu viel trainieren und machen und tun. Da geht er lieber schön zu Wacker Oberkastrop. Ne? Nur,
wenn du schon nichts über den FC St. Pauli hören willst, kannst du dann vielleicht nochmal darauf hinweisen, dass wir am 3. Mai und hoffentlich ist es dann
und
noch
Und ich werde
spannend.
Mich persönlich, liebe Freunde, in der Jahrhunderthalle im Club in Frankfurt, ich werde mich persönlich dafür einsetzen, dass von dieser ganzen St. Pauli-Kacke nichts auf die Bühne gerät, wenn der Mike, der Lukas und ich auf der Bühne sitzen und Fußball MML das Saisonfinale live begehen werden. Vor Publikum, coram publico, wie ich als alter Lateiner sage. Und da freue ich mich extrem drauf. Frankfurt ist eine geile Stadt. Frankfurt hat geile Fans. Frankfurt hat immer noch Peter Fischer. Und wir kommen auch. Und das wird ja super.
Und Karten gibt es bei fußballmml.de oder bei Contra oder bei Eventim. Ihr wisst doch einfach, wo ihr das zu finden habt. Wir freuen uns.
Bleibt mir nur noch zu sagen, weil die Tasche hier schon gepackt neben mir liegt, ich fahre jetzt gleich zu den Kollegen von der Spielbude, denn ich bin zusammen mit Lena Kassel eingeladen. Wir werden diese Quizshow da rocken und hoffen, dass wir gewinnen, weil wir werden auch dann den Gewinn für einen guten Zweck spenden bei Hertha hilft. Also da freue ich mich schon drauf, Lena gleich zu sehen. Und wir packen beide auch Töppen ein, weil wir danach ein bisschen pölen gehen. Also erst Spielbude und dann bei schönstem Knödelwetter draußen noch ein bisschen pölen am Poststadion. Das wird eine feine Sache.
Da beneide ich euch drum, in diesem Zusammenhang, wo es um Pölen geht, muss ich nochmal kurz sagen, ist vielleicht ein bisschen sehr in eigener Sache, aber die Leute, mit denen ich auf dem Knacki Fußball spielen gehe, die müssen mir noch sagen, ob sie lieber Freitag um 15 Uhr spielen wollen oder Samstag um 13 Uhr. Die sollen jetzt mal gefälligst in die WhatsApp-Gruppe schreiben.
Ich will noch meine beiden Omas grüßen.
Pass auf, und ein letztes, weil das ist auch noch sehr, sehr wichtig. Ich muss eben kurz Niki noch eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken. Warte kurz eben. Warte.
Das heißt Köttbullar. Köttbullar, nicht Schöttbullar. Ne? Man sagt ja auch nicht Woolworth, das heißt Wollwort. Ne? Das musst du auch mal begreifen. Mein Gott, Köttbullar.
Entschuldige bitte, das war jetzt wirklich ein bisschen sehr...
Die Spielbude ab Donnerstag überall da, wo es Podcasts gibt. Und Lena Kassel sonst jeden Tag, jeden Morgen unter der Woche zusammen mit Mike Nöcker im fantastischen MML Daily.
Sehr, sehr gut.
Vielen Dank.
Haben wir noch was vergessen?
Ich gehe jetzt vor die Tür und guck mal, ob Bruno Labbadia hier schon vorbeiläuft. Dann gehe ich nämlich eine Runde mit ihm laufen.
Arm in Arm mit Til Schweiger.
Aber MML Daily ist für mich wirklich immer so ein bisschen wie dieser YouTube-Clip mit Jopi Heesters und Simone Rethel, wo dann Jopi Heesters da sitzt und ein Reporter da ist und sagt, Hitler war ein feiner Kerl. Aber Jopi, was redest du denn da? Der Hitler war natürlich kein feiner Kerl.
Oh, man darf ja überhaupt nichts mehr sagen. Sehen Sie zum Reporter.
So ist für dich MML Daily.
Aber Jopi, was redest du denn da? Das für mich MML Daily.
Bei uns an der Bero-Kneipe, da hängt ja so eine Tafel, wo mit Kreide draufgeschrieben ist, betreutes Trinken. Das wollte ich euch immer mal als T-Shirt machen.
Sehr gut. Sehr gut. Hier wird noch mitgedacht. Dankeschön. Besser kann es nicht mehr werden.
Ich hau ab. Ich jetzt mit dem Nagelsmann Ski laufen. Tschüss.
Mike, viel Liebe nach Mallorca.
Vielen Dank.
Hab eine feine Woche. Ja. Viel Spaß im Daily und wir hören und sehen uns dann in der
Mike übernimmt jetzt den Bratwurststand von Melanie Müller.
Ganz kurz, wir sehen uns ja, das müssen die Hörer ja wissen. Es gibt die Folge nicht am nächsten Woche, nicht Montag, nicht Dienstag, sondern erst am Mittwoch, denn wir feiern ja zusammen in Hamburg Geburtstag.
Da kann ich nicht.
Fußball MML wird 6. Wir werden eingeschult.
Ja, so. Und ich werde 100 Jahre alt. So.
Ich werde 100 Jahre alt. Also Mike hat sein Business Case auf Mallorca, damit wir jetzt auch mal wieder ernst werden. Mike übernimmt die alte Bratwurstbude von Melanie Müller. Ne?
So ist es. So ist
es. Ja, ist ja sehr schön. Ne? Und wir verabschieden uns jetzt und
auf Wiedersehen.
Wünsche dir ein schönes Leben, ja? Bitte. Tschüss.
Schöne Woche. Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.